Herzlich willkommen zum Peer Coaching Lab. Wir möchten euren Werkzeugkoffer für die psychologische Beratung und das Coaching weiterfüllen. Heute stellen wir euch die gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg vor und reflektieren über die Anwendung dieses Modells. Katja und ich, Julia, wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Julia, heute sprechen wir über das Thema gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Dem geht es mit seinem Modell der gewaltfreien Kommunikation darum, dass die Bedürfnisse aller beteiligten Personen in Kommunikationen, in Gruppen gehört und ernst genommen werden. Und mit dem Begriff der Gewaltfreiheit hat sich Rosenberg an Mahatma Gandhi orientiert, der damit meinte, dass unser einfühlendes Wesen sich dann entfaltet, wenn die Gewalt in unserem Herzen nachlässt. Rosenberg ging es darum, dass wir durch die gewaltfreie Kommunikation wertschätzende Beziehungen zu anderen Menschen entwickeln, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse kennenlernen und aussprechen können, was uns wichtig ist. Bewertungen, Beschuldigungen und Angriffe sollen wir dabei vermeiden. Eine Kernannahme der gewaltfreien Kommunikation ist, dass Menschen dann glücklich und zufrieden sind, wenn ihre Bedürfnisse erfüllt sind und dass unerfüllte Bedürfnisse zu negativen Emotionen führen. In der gewaltfreien Kommunikation ist es wichtig, dass man sehr klar zwischen Beobachtung, Gefühl und Bedürfnis unterscheidet und dass man die Verantwortung für seine eigenen Gefühle bei sich lässt. Dafür gibt es ein Vier-Schritte-Modell, das Rosenberg entwickelt hat, das uns genau bei dieser Unterscheidung zwischen Beobachtung, Gefühl und Bedürfnis helfen kann. Und dieses Modell haben wir uns in der Lab-Session im Juni angeguckt und miteinander ausprobiert. Und jetzt wollen wir ein bisschen über unsere Erfahrungen mit dem Vier-Schritte-Modell der gewaltfreien Kommunikation sprechen. Wie ging es dir denn in der Arbeit mit dem Modell?
Ja, also ich fand es sehr spannend. Also diese Grundannahmen sind ja uns jetzt aus anderen Methoden und so nicht ganz unbekannt. Und man kommt ja in vielen Sachen immer wieder darauf zurück, also ne, die Eigenverantwortung zu übernehmen für die eigenen, dazu unterscheiden, was ist meine Bewertung, ne, wo unterstelle ich Sachen und was ist jetzt Fakt. Ich muss sagen, ich hatte auch am Anfang einfach so das Gefühl, gut, man hat halt ein Modell und damit kriegt man eine genaue Anleitung. Und wenn man jetzt so spricht, wird alles gut. Das finde ich jetzt in der Umsetzung richtig schwierig. Also wir hatten das schön gemacht, wo man dann sagt, ne, man sagt die Beobachtung, danach was Gefühl das im Auslöst, das Bedürfnis, was dahinter steht und wünscht sich dann, ne, also stellt eine Bitte an das Gegenüber. Und ich finde, also marketingtechnisch finde ich, diese Titel gewaltfreie Kommunikation da ein bisschen irgendwie in die Irre führend, weil es ja an sich eigentlich keine so ganz praxisnahe Anleitung für die Kommunikation ist, sondern es geht ja mehr wirklich um die Arbeit an der inneren Haltung. Die ja auch da, also wenn man sich in die Theorie da einliest, da auch ganz vorne mit dabei ist und sehr betont wird. Bei dem Titel, ja, finde ich es immer so ein bisschen, muss man dann erstmal verstehen.
Ja, da bin ich bei dir. Kommunikation leitet einen so sehr auf das Thema Sprechen vielleicht und blendet, also dieser Begriff Kommunikation, und blendet so die innere Haltung eben aus. Und wenn man aber in dem, also ich habe ein Buch dazu von ihm gelesen, wenn man sich da die Dialoge anguckt, dann geht es schon eher darum zu gucken, was geht eigentlich gerade in mir vor, während ich spreche oder während ich eine Situation erlebe überhaupt erstmal. Bevor ich überhaupt anfange zu sprechen, findet ja dieser Klärungsprozess innerlich statt. Was habe ich denn beobachtet? Wie kann ich das möglichst objektiv beschreiben, was ich beobachtet habe? Und was für ein Gefühl löst diese Beobachtung in mir aus? Und welches Bedürfnis ist dann in mir verletzt? Und das ist ja so ein komplett innerer Prozess, der vielleicht, ja, so auf den ersten Blick mit Kommunikation noch nicht viel zu tun hat. Und dann überlegt man sich ja erstmal, wie kann ich denn jetzt formulieren, was in mir innerlich passiert ist, um das Gespräch in eine gute Bahn zu lenken. Und das andere, was ihm ja auch wichtig ist, ist so dieses, dass man dieses Modell beim Zuhören einfach schon mitlaufen lässt und beim Hören schon versucht rauszufinden, welches Gefühl versucht der andere eigentlich auszudrücken und welches Bedürfnis ist beim anderen vielleicht verletzt, auch wenn es als Vorwurf rüberkommt.
Nee, also ich finde es auch dieses Vier-Stufen-Modell eigentlich eine super Übung. Also wir haben das ja auch in ein paar Übungen gemacht, also im Tandem, um dann einfach kommen, also eigene Situationen, um sich klar zu werden, also dass man das wirklich strukturiert auseinanderfriemelt. Also gerade bei so festgefahrenen Sachen, wo halt auch ja eigentlich immer wieder die gleichen Gesprächsstrukturen, die gleichen Konflikte hochkommen, wo ich denke, dass es eine sehr, sehr gute Übung ist, da Bewusstsein zu schaffen, was da eigentlich passiert und was da irgendwie vermischt ist von ja, Bewertungen und Unterstellungen und so Sachen. Ich hatte das erst, wie gesagt, auch, wo ich mich erst oberflächlich mit beschäftigt hatte, so missverständlich. Ich dachte, okay, gut, dann haben wir jetzt dieses Modell und dann jetzt abends sage ich jetzt meinen Kindern ganz in dieser, in dieser Formel und danach geht das bereit machen fürs Bett ganz ohne Probleme. Ja, aber ich bin, glaube ich, nur zur Stufe 2 gekommen danach, weil die Aufmerksamkeit bei den Kindern, glaube ich, weg, wo ich dann erstmal so ein bisschen ja, frustriert war. Aber andererseits, ich halt dachte, gut, aber wenn man sich die Zeit nimmt, wie du eben meintest, das zu reflektieren oder auch rauszuhören beim anderen, denke ich, bringt das schon einen großen Mehrwert und halt auch ein bisschen Abstand. Man kommt so ein bisschen raus aus diesem, nur dem Gefühl, wenn man es alleine schon genau benennen kann.
Ja, und ich glaube, wozu es auch helfen kann, ist, dass man die Verantwortung für sein eigenes Gefühl ganz gut übernehmen kann. Dass man, ja, wie du sagst, so ein bisschen Abstand auch erstmal zur Situation gewinnt und statt dem anderen vielleicht einen Vorwurf zu machen und dadurch auch die Verantwortung fürs eigene Gefühl abzugeben, sich erstmal überlegt, warum bin ich denn jetzt eigentlich so sauer oder so verletzt oder was steckt denn da bei mir dahinter? Und hat der andere das überhaupt absichtlich gemacht, mich zu verletzen? Ja? Oder hat der andere vielleicht einfach gerade ein völlig anderes Bedürfnis, das auch gerade nicht erfüllt ist und die Bedürfnisse stehen eigentlich im Konflikt miteinander, ohne dass man einander irgendwas Böses will erstmal. Ich glaube, dafür ist es ganz hilfreich. Oder so habe ich es bei mir auch erlebt, dass es mir dann auch besser gelingt, Dinge anzusprechen, die mich vielleicht stören oder wo ich vorher erstmal zickig reagiert hätte. Was.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja doch einiges an Fingerspitzengefühl gefragt, wenn es dann um die Benennung des Gefühls geht. Also wir hatten ja dann, gibt ja eine ganze Liste von Sachen, die jetzt nicht akzeptiert werden, wo das Gefühl wie angegriffen oder ich fühle mich herabgesetzt oder hintergangen, wo ja eine eindeutige Unterstellung mitschwingt und eine Verantwortung des Gegenübers, wo das auch einiges, also in den Sessions auch einiges an Arbeit erfordert hat, da genau zu definieren, ja, wenn ich jetzt den anderen rausnehme und 100% verantwortlich bin für mein Gefühl, welches ist das jetzt genau? Wo man auch merkt, so, ja, man hat irgendwie so eine Handvoll, die einem so auf der Zungenspitze liegen. Ja. Aber für viele Menschen ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, da genau zu differenzieren. Und da fand ich es eigentlich auch hilfreich, einfach eine große Liste zu haben und die mal durchzugehen und in sich reinzuspüren, so, ja, welches Geschmacksrichtung ist es denn jetzt?
Ja, das habe ich in der Session auch so erlebt. Wir haben ziemlich lang an dem Punkt reflektiert, was denn jetzt eigentlich das Gefühl, unser eigenes Gefühl ist, was wir haben, ohne den anderen einzubeziehen. Und wie du sagst, wir hatten ja so eine Liste zum Spicken in der Session und die hat uns dann schon ganz gut geholfen, überhaupt mal ein Gefühl zu identifizieren, das nur bei uns ist. Und man kommt dadurch auch relativ tief auf so wirklich Grundbedürfnisse nach, ja, im Prinzip einfach nach gesehen werden oder nach geliebt werden, wobei das natürlich jetzt auch wieder was ist, was den anderen einbezieht. Ja? Also ich möchte gesehen werden, da braucht es ja immer einen anderen, der mich sieht, oder ich möchte geliebt werden, da braucht es einen anderen, der mich liebt. Vielleicht kann ich mich auch selber lieben, vielleicht ist das auch eine Erkenntnis daraus zu sagen, warum brauche ich das jetzt eigentlich gerade vom anderen? Warum kann ich mich denn gerade selber nicht akzeptieren oder mir selber auch das Bedürfnis erfüllen, was ich gerade vielleicht habe?
Ja, aber ich meine, gerade in Momenten, wo man vielleicht irgendwie geschwächt oder verletzt ist, denke ich, ist es ja auch legitim zu sagen, gut, ich sehne mich nach einer Stütze von außen.
Ja.
Ich brauche, das ist ja auch dann ja auch was Schönes. Und ja, es wird oft so gesagt, so gerade, nein, und ich, wir sind feministisch und wir brauchen niemanden, ja, nicht in die alten Rollen verfallen und so. Aber ja, das Bedürfnis nach Nähe und Liebe, denke ich, ist ja einfach menschlich.
Das ist universell. Das ist ja ein universelles psychologisches Grundbedürfnis, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit auch, wo ich Liebe schon auch mit dazu zähle. Und wir sind einfach soziale Wesen, egal welches Geschlecht wir uns jetzt zuschreiben oder welches Geschlecht wir haben.
Aber mit diesen mit den Bedürfnissen, ich fand das auch ganz spannend. Also auch mit einem Grund, warum ich denke, dass es jetzt kein Modell ist, wo man jetzt ad hoc in einem Moment einfach jetzt das abspult und schnell sozusagen da das alles ausformulieren kann,
ja,
wo ich ja denke, es braucht oft ja einige Zeit an Reflexion, um das eigene Bedürfnis da auszugraben,
ja,
und eventuell auch, also die Hilfe da von einem Gegenüber und einem Coach oder jemanden, ne, mit dem man spricht, weil es ist ja oft was ist, wo man nicht, ohne wirklich tief zu blicken, das sehen kann. Also es ist ja meistens irgendwie versteckt, also deswegen ist es ja auch so viele gewaltvolle Kommunikation, ja, denke ich, die es ja, ja, gibt.
Und ich denke, wenn man sein eigenes Bedürfnis erkannt hat, dann fällt es einem auch wirklich leichter, einen Wunsch oder eine Bitte zu formulieren, wie der andere jetzt einem helfen könnte, dass das Bedürfnis erfüllt wird. Also ob er oder sie das dann erfüllt oder mich dabei unterstützt, dass ich mir das Bedürfnis besser erfüllen kann, das ist ja nochmal, das sei dahingestellt. Aber für diese innere Klärung finde ich das Modell schon sehr, sehr gut und auch praktisch. Für die alltagspraktische Kommunikation so ad hoc finde ich es auch umständlich, zumal auch die Sätze so, ja, zumindest für mich sehr gestelzt klingen oder eher unnatürlich klingen, die dann rauskommen, wenn man dieses Vier-Schritte-Modell ganz, ganz akkurat anwendet.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich dann so einfach durch viel Übung und durch viel Reflexion dann man sich in seiner Kommunikation schon ändert, wenn man sich bewusst ist, was gerade so die eigenen Themen sind. Oder halt man merkt so, oh ja, das triggert irgendwie hier, ne, fühle ich mich irgendwie, wie immer, was gab's da? Ja, irgendwie Respekt oder so wünsche ich mir mehr generell. Und dass es dann Sachen gibt, wo ich merke, oh, da wird das irgendwie getriggert von mir, wo ich dann eher, also anders reagiere, als ich mir es in meinem, als gelassener, reflektierter, ja, Mensch wünsche.
Genau.
Wie du auch meintest, auch bei anderen das rauszuhören, weil ich denke auch, dass in diesem Modell, also die Qualität der Bitte in dem Maße fällt oder steigt, wie gut das Bedürfnis definiert ist. Also weil es ja dann, ne, wenn es dann nur um Symptome geht, also ich weiß nicht, wir hatten dann auch, das war ein Beispiel, einfach so als Störung empfundene, also Lautstärke von anderen Menschen und, ja, so Sachen. Wo man sagt, okay, man könnte dann einfach sagen, gut, ich möchte, dass es einfach jetzt sofort leise ist.
Ja.
Das ist dann aber vielleicht mit dem Bedürfnis von den anderen Menschen, der nicht übereinstimmt.
Ja, genau.
Wenn ich aber viel mehr irgendwie das definieren kann, geht es jetzt irgendwie so, dass ich irgendwie für mich jetzt gerade Zeit einfach für mich alleine brauche. Oder dass es mir geht, ich möchte Aufmerksamkeit auf mich haben und nicht auf andere Leute. Oder ich bräuchte mehr Wertschätzung.
Ja.
Also da gibt es ja ganz viele Abstufungen darunter, wo ich denke, wenn das Bedürfnis klar definiert ist und im besten Fall vielleicht auch das Gegenüber auch klar ist in seinen Bedürfnissen, öffnet das, denke ich, einen viel größeren Raum dann für mögliche Lösungen oder, ne, Alternativen.
Das denke ich auch. Ne? Weil wenn das Bedürfnis klar ist, glaube ich, können wir auch viel klarer verschiedene Lösungen suchen und finden, wie ein Bedürfnis gerade erfüllt werden kann.
Oder ich kann auch selber, wenn mein Bedürfnis ja klar ist, selber Wege suchen, wie ich es befriedigen kann, mein Bedürfnis, und habe dann in den akuten Situationen, die vielleicht immer wieder auftauchen, nicht mehr so ein großes Konfliktpotenzial.
Ja, das finde ich noch einen guten Hinweis. Also wenn man so eine Weile mit diesem Modell übt, glaube ich, für sich selber auch, dass man immer klarer wird, was man eigentlich wann braucht oder wie oft auch braucht, zum Beispiel Ruhe, ja, und sich so Grundbedürfnisse dann vielleicht auch eher im Alltag mal erfüllt, sodass es gar nicht zu so einem, ja, zu so einem Mangel in bestimmten Bedürfnissen kommt und dann vielleicht auch nicht zu so einer starken Emotion, ja. Wenn es mal verletzt wird. Ja.
Ja, und ich meine, umso klarer man es auch ausdrücken kann, denke ich, umso einfacher ist es auch für das Gegenüber, dann etwas nachzuvollziehen. So, also es ist ja schon, ne, mit, gibt es nicht auch auf hier Autobahnen, wenn bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung dabei steht, warum irgendwie wegen Anwohner oder ne, ja. Naturschutz oder irgendwas, wo es doch Studien gibt, dass die Leute viel eher sich dran halten, weil sie halt das nachvollziehen können, machen so, oh ja, macht Sinn.
Genau.
Ich verstehe, wenn ich auf meiner Terrasse sitze im Garten, freue ich mich auch, wenn es nicht so viel Verkehrslärm ist.
Ja.
Und so könnte ich mir das auch vorstellen, wenn einfach so eine Bitte aus dem Nichts kommt, so, ne, sei leise.
Genau. Vielleicht noch gepaart mit einem Vorwurf, ne?
Genau.
Oder mit einer Tonalität, die das so.
Genau, da kommt, glaube ich, eher große Reaktanz, als wenn nachvollziehbar ist, okay, ich kann sehen, du sagst mir genau, ne, was bei dir los ist, was du brauchst, ne, wie du dich fühlst. Und dann ist es vielleicht für den anderen, also wenn ich jetzt auch von mir spreche, wenn ich halt, wenn mir jemand klar sagt, wie er sich fühlt und was für ein Bedürfnis er hat und dann eine Bitte äußert, denke ich, ist es viel einfacher, dem zu folgen, anstatt irgendwie aus dem Nichts heraus irgendwann wie angeschossen zu werden, kritisiert zu werden.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und insofern finde ich, macht das Modell auch durchaus Sinn. Ich würde zum Abschluss jetzt gerne noch einmal, dass jede von uns vielleicht so für sich oder der anderen erzählt, was nimmst du denn mit für dich jetzt, für die Zukunft aus diesem Modell? Wie willst du es anwenden? Willst du es für dich nutzen oder in Coachings nutzen? Was denkst du?
Ich sehe große Parallelen eigentlich zu dem Self-Coaching-Model, mit dem ich ja viel gearbeitet habe in letzter Zeit. Wie gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer auch mit diesen Bildern da, Wolf und Giraffe, die ja mal eine Ente war und so. Aber wo ich auch da in den 1-zu-1-Sessions gemerkt habe, es hilft manchmal einfach total klar an so ein Modell entlang, was einfach schriftlich aufzuschreiben. Ja. Also gerade wenn es irgendwie eine sehr verfahrene Situation ist, wo ganz schon immer klar war, dass das Gegenüber, dass die andere Person schuld ist und sich unmöglich verhält, dass es da mit diesem Modell die Möglichkeit gibt, da ein bisschen Abstand zu schaffen und eine Person wieder in die Eigenverantwortung auch reinzuholen, um dann halt genau zu sagen, okay, bleib bei dir, was ist bei dir genau los und was wünschst du dir? Und dass dann, ja, also dass man damit weggeht, dass man was klar an die andere Person tragen kann und nicht aus einem Vorwurf heraus, sondern aus einem Bedürfnis heraus.
Also was ich für mich so mitnehme ist, oder ich knüpfe da gleich an dem, was du gesagt hast, ich denke, in bestimmten Beratungs- oder Coaching-Situationen kann es ganz hilfreich sein, um eine Situation oder auch Konflikte, die immer wieder auftreten zwischen zwei Personen oder mehreren Personen, mal strukturiert zu beleuchten. Dafür finde ich es ganz gut. Und wie du eben auch sagst, die Person auf sich zurückzuführen, also zu gucken, was ist denn bei mir los? Und von dem anderen erstmal etwas wegzubringen, von dem, was das der andere macht oder mein Gegenüber macht. Und was ich für mich selber so festgestellt habe, so im Alltag, wenn ich merke, ich grübel gerade über irgendeine Situation nach, die mir so ein bisschen quer im Magen liegt, dann kommt dieses Modell jetzt so ganz oft hoch innerlich. Und ich versuche die Situation oder ich beleuchte die Situation dann tatsächlich damit. Und dann gelingt es mir schon oft, erstmal meine eigene Emotion runterzuregeln. Dafür finde ich es ganz hilfreich, weil mir dann klar wird, ja, warum ich denn eigentlich jetzt so mit einer bestimmten Emotion reagiere. Und es hilft dann auch tatsächlich im Nachgang vielleicht, also nicht vielleicht, es hilft mir tatsächlich im Nachgang klar auszusprechen, was ich mir für die Zukunft wünsche. Also ich mache das dann nicht in so einem Satz, der da aus diesem Vier-Schritte-Modell rauspurzelt. Ich spreche einfach ein Bedürfnis dann bei Gelegenheit an und sage, was ich mir wünsche und dann warte ich ab, was kommt von meinem Gegenüber. Und das fand ich, finde ich, ganz schön, dass ich das jetzt auch mitnehmen konnte aus der Arbeit mit den Modellen.
Oh, wunderbar. Mir ist noch was eingefallen. Du hattest da am Anfang schon, bist du drauf, hast was angeschnitten. Und zwar, dass man auch versteht, bei anderen Leuten, gerade wenn da größere Gefühlsausbrüche sind, gerade kleinere Menschen, also dass es mir gerade im Umgang mit den Kindern auch hilft. Also es gibt ja viele Experten, die auch speziell gewaltfreie Kommunikation für Eltern und so, da bin ich jetzt nicht so tief drin, aber ich sehe, dass das auf jeden Fall großes Potenzial hat, dass man hilft, sozusagen einem Kind auch das Bedürfnis zu finden oder dass man auch zum Beispiel mir hilft, es dann mehr mit hier, wie heißt es, Compassion, also mit Mitgefühl dran zu gehen, wenn halt ein Kind sich irgendwie vielleicht da irgendwie aufmüpfig oder Zusammenbruch hat, ne, sich irgendwie sehr da verhält, dann halt nicht das Verhalten einfach so zu sehen und vielleicht so, oh, anstrengend, sondern einem bewusst zu sein, okay, da steckt irgendein Bedürfnis dahinter, das nicht befriedigt ist und dann eher aus der Perspektive zu kommen, ich helfe jetzt dem Kind herauszufinden, was eigentlich das Bedürfnis ist und versuche zusammen herauszufinden, was jetzt eine Möglichkeit wäre, was ist denn seine Bitte? Und ob die jetzt man der eingehen kann oder nicht, ist dann eine andere Frage, aber das finde ich gibt einen sehr schönen mitfühlenden Ansatzpunkt.
Ja, und ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss für die Folge heute, weil so wie ich das Modell verstanden habe und die Arbeit von Rosenberg, ist das wirklich der Kern, um den es geht, dass du dieses Mitgefühl für die Bedürfnisse anderer und auch für deine eigenen entwickeln kannst damit.
Ja, wunderbar.
Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind Katja Tresse und Julia Poli. Wenn ihr Fragen habt oder als angehende psychologische Beraterin, Berater oder Coaches beim Online-Peer-Coaching-Lab mitmachen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an peercoachinglab@gmail.com und bald werdet ihr uns auch auf der Webseite peercoachinglab.de besuchen können.